Das war ein bisschen ein Spoiler zu dem heutigen Text. Genau. Ja, wir fangen heute an mit dem zweiten Buch Samuel. Wenn ihr euch erinnert, genau vor einem Jahr ungefähr haben wir mit dem ersten Buch Samuel begonnen. Okay? Und dann war da so jetzt eine Unterbrechung mit einer Reise durch den ersten Petrusbrief. Und heute setzen wir sozusagen unsere Reise durch das, mit dem zweiten Buch Samuel fort. Und eigentlich sind diese beiden Bücher, erstens haben wir gesagt, eigentlich ein großes Buch. Das ist ein großes Buch, was einen gemeinsamen, einheitlichen Aufbau, eine einheitliche Struktur hat. Und diese beiden Bücher, dieses eine große Buch, erzählt die Geschichte des Übergangs von Israel als ein Volk mit 12 Stämmen, die von Richtern geführt wird, hin zu einem Königreich, das von einem König geführt wird. Und es erzählt von den drei großen Menschen, die diese Zeit geprägt haben. Einen Samuel, einen Saul und einen David. Und ganz am Beginn haben wir Hannah erlebt. Wie sie da weinend im heiligen Zelt saß und Gott ihr Leid klagte. Das ganze Geschichte beginnt eigentlich mit einer Frau, die einer verzweifelten Frau, die einfach Gott ihr Herz ausschüttet und ihr Leid klagt. Und das, was ihr Leid war, war, dass sie kinderlos war. Aber dann erleben wir auch, wie die gleiche Frau ein Jahr später ein Loblied loslässt, weil sie Gott lobt dafür, dass sie endlich ihr Baby in der Hand halten kann. Und das war der kleine Samuel. Und so beginnt sozusagen das Werk eigentlich mit Hannas Lied, mit Hannas Loblied. Und ganz am Ende werden wir David am Sterbebett besuchen und werden seine Memoiren hören, seinen Rückblick auf sein Leben. Und in all diesen, sowohl in dem Lied als auch in den Memoiren, ist auch ein Vorausblick auf ein künftiges Königreich von einem wahren, echten König, einem Messias, der herrschen wird. Und wir wissen inzwischen, wer das ist. Aber damals war das noch ein Vorausblick. Und eingebettet zwischen dem Lied der Hannah und den Memoiren von David werden uns sozusagen in zwei großen Bögen die Geschichte von Saul und von David erzählt. Und wir befinden uns heute mit 2. Samuel 1 eigentlich genau in der Mitte. Das erste Buch von Samuel endet mit dem Tod Sauls und das zweite Buch setzt nahtlos fort. Und wenn man das zweite Buch einfach so mal so einfach anfängt, ohne das erste Buch vorher gelesen zu haben, dann wird man manche Dinge nicht verstehen. Genau genommen muss man eigentlich beim Ende des zweiten Buches auf alle Details achten, damit du wie so ein Kriminologe oder ein Detektiv wie einen Kriminalroman herausfinden kannst, was da eigentlich genau im ersten Kapitel passiert. Ja, du musst die Sachen wirklich vergleichen, da kommst du drauf, haben wir dich erwischt. Ja, Sauls Tod. Sauls Tod, das war eigentlich alles andere als rühmlich. Aus dem auserwählten, prächtigen ersten König Israels war ein Halbwahnsinniger geworden, getrieben von Eifersucht und von Angst und von Selbstmitleid. Und am Ende dieses ersten Samuel-Buches kommt es dann zu einer großen Schlacht zwischen Israel und den Philistern. Darf man jetzt weiterblättern? Habe ich eine Karte mitgebracht, ganz oben bei Gilboa, das ist ein Berg, Gilboa, dort fand eine große, große Schlacht statt, wo auf der einen Seite die tausende Philister gekommen sind mit ihren Streitwegen und ihren Waffen und Rüstungen. Und von rechts kam Saul mit den Israeliten und es kam zu einer riesengroßen Schlacht. Und zu diesen Zeiten befand sich David immer noch auf der Flucht vor Saul. Er befand sich immer noch im Land der Philister, wo er Asyl gefunden hat, wo er Asyl bekommen hat. Und eigentlich hätte David ja mitkämpfen sollen mit den Philistern gegen die Israeliten und ist auch mitgezogen, aber dann hat ihn Gott davor bewahrt, diesen Kampf auf der anderen Seite zu führen. Denn einige Philister hatten Angst, dass David mitten im Kampf mit sich die Seiten wechseln könnte, ja, und er ihnen in den Rücken fällt. Ja. Deswegen sagt, oh, dann David, dann darf ich dann nach Hause gehen, den brauchen wir nicht. Und so kam es, dass David weit weg war von dem Kampfgeschehen. Ja, und Saul, Jonathan und alle Soldaten Israels kämpften so gut sie konnten, aber schließlich gewannen die Philister die Oberhand. Alle Söhne Sauls, auch Jonathan, starben im Kampf und Saul wurde auch schwer verwundet. Ich lese euch vor, was dann die letzten paar Verse vom 1. Samuel Buch. Da steht, und der Kampf tobte heftig um Saul und die Bogenschützen fanden ihn und er wurde schwer verwundet von den Schützen. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und erstich mich damit, dass nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und treiben ihren Spott mit mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Als nun sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine drei Söhne und sein Waffenträger und alle seine Männer miteinander an diesem Tag. In den letzten Versen vom ersten Buch erfahren wir auch noch, dass die Philister erst am nächsten Tag die Leiche fanden und eigentlich genauso wie Saul es befürchtet hat, dann diese Leiche als Trophäe mitgenommen haben und ausgestellt haben und geschändet haben. Und wir erfahren auch noch von den Leuten von Jabesch, die in eine Nacht- und Nebelaktion ausgerückt sind und dann diese Leiche zurückzuholen und ihr doch ein ehrenvolles Begräbnis irgendwie zukommen zu lassen. Das alles soweit, was bisher geschah. Und in 2. Samuel 1 geht es nahtlos weiter und wir haben einen Szenenwechsel. David hatte von all diesen Ereignissen keine Ahnung. Denn wie er mit seinen Männern wieder zurück in seine Asylstadt gekommen ist, hat er festgestellt, dass in der Zwischenzeit seine Stadt von Amalekitern geplündert worden ist und alle Frauen und Kinder entführt worden sind in die Wüste, runter nach Ägypten, Richtung Ägypten. Und es kommt zu einer großen Befreiungsaktion und genau da, wo David erfolgreich von dieser Befreiungsaktion wieder zurückkommt, wieder nach Hause kommt, setzt unser heutiger Text ein. Als David nach dem Tod Sauls von seinem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war, hielt er sich 2 Tage lang in Ziklag auf. Das ist da ganz unten im Süden. Am 3. Tag kam einer von Sauls Leuten aus dem Heerlager. Seine Kleidung war zerrissen und er hatte Erde auf dem Kopf. Und als er zu David kam, warf er sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Wo kommst du her? Fragte ihn David. Ich habe mich aus dem Heerlager Israels in Sicherheit gebracht, erwiderte er. Wie steht es? Fragte David. Berichte es mir. Und er sagte, das ganze Heer wurde in die Flucht geschlagen und viele sind gefallen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da fragte David den jungen Mann, Saul und Jonathan sind tot? Woher weißt du das? Der junge Mann berichtete, ich geriet zufällig auf die Berge von Gilboa. Da sah ich Saul stehen, wie er sich auf seinen Speer stützte. Die Streitwagen hatten ihn schon fast erreicht. Da drehte er sich um, sah mich und rief mich zu sich. Ja, Herr, sagte ich. Wer bist du? Fragte er. Ein Amalekiter, antwortete ich. Da sagte er zu mir, komm her und gib mir den Todesstoß. Mit mir geht es zu Ende. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß und ich sah, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Dann nahm ich ihm den Stirnreif, also seine Krone, und die Armspange ab. Hier sind sie, Herr. Da riss David sein Obergewand ein. Dasselbe taten auch die Männer, die bei ihm waren. Sie trauerten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan, um das Volk Jahwes und die Männer Israels, die in der Schlacht gefallen waren. David erfährt von Sauls Tod und seine erste Reaktion ist Trauer. Und ich finde das ehrlich gesagt erstaunlich. Eigentlich hätte David jetzt allen Grund der Welt gehabt, um erleichtert zu sein. Schließlich war er ja nicht vor Saul auf der Flucht. Ja? Er befand sich auf Asyl vor Saul. Und immer wieder hat Saul sein Leben bedroht. Aber dennoch war Davids Reaktion nicht Freude, sondern Trauer und Tränen. Und anstelle eines Festmahles wurde gefastet. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch den Boten etwas irritiert hat. Da hat er doch extra seine Botschaft so schön ausgeschmückt, um sich beim neuen König gleich einzuschleimen. Und dann reagiert David ganz anders als erwartet. Ist euch das aufgefallen, das, was der Bote da erzählt hat? Es klang echt gut und plausibel und alles okay, oder? Aber es passt überhaupt nicht zu dem, was wie das erste Buch Samuel endet, was dort erzählt wird, was in Wirklichkeit passiert ist. Weil dort stand, dass sich Saul selbst ins Schwert stürzte. Aber der Bote behauptete, er sah den schwerverletzten Saul auf einem Speer gestützt. Hat Saul seinen eigenen Sturz ins Schwert sozusagen überlebt und sich wieder aufgerappelt und sich den Speer hoch und dann einen zweiten gesucht, der ihm hilft, rüberzukommen? Oder war es vielleicht ganz anders? Zwischen dem Tod Sauls und dem Moment, wo die Philister die Leiche fanden, war eine ganze Nacht. Sie haben ihn erst am nächsten Tag gefunden. Könnte es sein, dass der Bote dort am Schlachtfeld auf dem Berg Gilboa auf der Suche war nach irgendwelchen Schätzen und dann über die Leiche gestolpert ist und sich die Krone und den Armreif geschnappt hat und sich gedacht hat, wenn ich der bin, der ihn jetzt zu David bringt, dann bekomme ich doch ganz sicher eine Belohnung. Und vielleicht hätte er damit sogar recht gehabt. Aber dann begann er seine Geschichte auszuschmücken. Dass er es war, der Saul den Todesstoß gab. Und das hätte er nicht tun sollen. Wenn wir weiterlesen. Dann fragte David den jungen Mann, der ihm das berichtet hatte, woher stammst du? Ich bin der Sohn eines amalekitischen Einwanderers, erwiderte dieser. Da fuhr David ihn an. Wie konntest du es wagen, Jahwes gesalbten König anzutasten und ihn umzubringen? Er rief einem seiner jungen Männer zu, komm her und mach ihn nieder. Und er ging hin und erschlug ihn. Und David sagte zu dem Amalekiter, dein Blut falle auf dich zurück. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, als du sagtest, ich habe Jahwes gesalbten König den Todesstoß gegeben. Ich glaube, es gibt eine Sache, die wir von diesem namenlosen Boten lernen können. Sag einfach die Wahrheit. Wenn du so etwas erzählst, dann schmücke es nicht irgendwie aus oder erfinde irgendwas dazu oder lass etwas Entscheidendes weg. Sag einfach, was du gesehen hast und sag einfach die Wahrheit. Und ich denke, es gibt doch etwas, was wir von David lernen können. David trauerte nicht nur um Saul, er sorgte auch für Gerechtigkeit für Saul. Egal, was Saul gesagt oder getan hatte, er war der von Gott auserwählte König, der gesalbte König. Und damit hatte kein Mensch das Recht, ihm das Leben zu nehmen, dieses Leben zu beenden. Gott allein hatte dieses Recht, aber kein Mensch. Und so erleben wir hier einen David, der gelernt hat, voll und ganz Gott zu vertrauen und auf ihn zu warten, auf Gott zu warten. Und das wiederum machte ihn frei, andere Menschen als Rivalen zu sehen, sondern einfach andere Menschen immer als Mensch zu sehen, mit Stärken und Schwächen. Und so kann David ganz ehrlich über Saul trauern und über seinen Freund Jonathan. Wenn wir weiterlesen, dann stimmte David über Saul und dessen Sohn Jonathan die Totenklage an. Und ordnete an, man solle es die Söhne Judas als Bogenlied lehren. Es ist im Buch der Heldenlieder aufgenommen worden. Deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen. Wie sind die Helden gefallen? Berichtet es nicht in Gad, verkündet es nicht in Aschkelons Gassen, sonst freuen sich die Töchter der Philister, sonst jubeln die Töchter dieser Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, Felder des Todes, kein Tau und kein Regen falle auf euch, denn dort wurde der Schild der Helden besudelt. Sauls Schild, nicht mit Öl gesalbt, nein, mit dem Blut von Erschlagenen, dem Körperfett von Helden. Jonathans Bogen wich niemals zurück. Sauls Schwert kehrte nie erfolglos heim. Saul und Jonathan, geliebt und liebenswert, solange sie lebten, sind nun auch im Tod noch vereint. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, um Saul müsst ihr weinen. Er hat euch in kostbaren Purpur gekleidet. Er heftete Goldschmuck an eurer Gewand. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan erschlagen auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir über alles lieb. Deine Freundschaft war mir mehr, als Frauenliebe je bedeuten kann. Wie sind die Helden gefallen? Verloren die Waffen der Schlacht. Das ist ein Trauerlied. Gibt es auch in deinem Leben etwas, worüber du eigentlich gerne trauern würdest? Es tut unserer Seele gut, über unsere Verluste trauern zu dürfen. Trauer hilft der ohnmächtigen Seele, das Unfassbare greifbar zu machen. Trauer ist die gesunde Reaktion auf jede Art von Verlust, die wir erleben. Und David konnte Gefühle wie Wut, Trauer und Angst, er konnte sie zulassen. Und das machte ihn irgendwie zu dem, wer er war. Ein Mann nach Gottes Herzen. Und hier in diesen letzten Versen kommt doch noch diese besondere Beziehung zwischen David und Jonathan irgendwie zur Geltung. Dieser eine Satz am Schluss. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir über alles lieb. Deine Freundschaft war mir mehr, als Frauenliebe je bedeuten kann. David und Jonathan, das waren echte Freunde. Blutsbrüder, sozusagen. Ich meine, manche deuten diesen Satz als Hinweis darauf, dass David und Jonathan mehr als nur Freunde waren. Bei Frauenliebe denken manche gleich an Sex. Und wenn ihre Männerfreundschaft mehr als Frauenliebe war, ja, was könnte denn damit wohl gemeint sein? Aber ich fürchte, dieser Vers hier hat absolut nichts mit Sex zu tun. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Ja. Im Original steht hier, wunderbar war mir deine Liebe, mehr als die Liebe von Frauen. Und das Wort, das hier mit Liebe übersetzt wird, ist kein Synonym für Sex, sondern es ist ein ganz allgemeines Wort für Liebe. Es wird verwendet für Liebe zwischen Mann und Frau, für Eltern, die ihre Kinder lieben, für Gott, der die Menschen liebt, für Herren, die ihre Untergebenen lieben, für Freunde, die sich lieben. Es ist so ein ganz allgemeines Wort. Und was immer du auch über Jonathan und David denken magst, das, was David euch hier zum Ausdruck bringt, ist, wie wertvoll es für ihn war, von Jonathan geliebt zu werden. Jonathan hat ihn bedingungslos geliebt. Er hat ihn gemocht, hat an ihn geglaubt, hat ihn unterstützt, war in jeder Situation ihm treu, hat ihn gefördert, ihm Ausrüstung gegeben, alles, was er braucht. Er sah etwas in diesem jungen Mann. Und ich glaube, jeder von uns braucht so eine Art von Freund. Ein Freund, der mehr in dir sieht, als du selber in dir sehen kannst. Jemand, der dich ermutigt, der an dich glaubt. Jemand, dem du auch vertrauen kannst. Und nun trauert David um seinen Freund Jonathan und erkennt, dass diese eine Freundschaft neben Gott eigentlich die wichtigste Freundschaft seines bisherigen Lebens war. Obwohl er so viele Frauen hatte. Und noch viel mehr Frauen haben werden wird. erkennt er, dass eigentlich diese eine Freundschaft, das war das Wertvollste und Wichtigste bis jetzt, was er erlebt hat. Und vielleicht ist unser heutiger Predigtext ein Anstoß, sich an all die Menschen in unserem Leben zu erinnern, die uns wichtig sind oder die wichtig für uns sind. Und dafür Danke zu sagen. Oft erkennt man erst, wie wichtig uns jemand war, wenn wir ihn oder sie verlieren. Dann merkt man, ach, dann wird es einem so richtig bewusst, wenn unsere Seele jemanden nachtrauert, dann war es uns offenbar wichtig. Aber wir müssen nicht so lange warten. Wir können auch jetzt schon bewusst machen und überlegen, wem sind wir eigentlich urdankbar? Und möglicherweise können wir sogar einen Schritt weitergehen und überlegen, und wem könnten wir ein Jonathan sein? Also da, herzlich willkommen im zweiten Buch Samuel. Es beginnt mit einem namenlosen Boten, der sich einen Namen machen möchte, indem er David Sauls Krone bringt und dabei kläglich scheitert. Und mit einem künftigen König, der gelernt hat, Gott zu vertrauen und der sein Herz ausdrücken kann und der erkennen durfte, was für wertvolle Beziehungen er in seinem Leben schon hatte. Und mein Vorschlag ist, orientieren wir uns lieber an zweiteren.